Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Ihr kennt das bestimmt auch, wenn euer Smartphone in die Jahre kommt, dann wird der Akku schwach. Mittlerweile geht ja immerhin das Laden super schnell, aber wenn wir so ein paar Jahre zurückdenken, dann hat es auch noch ewig gedauert, bis so ein Akku wieder aufgeladen war. Es wäre doch toll, wenn unsere Akkus super schnell laden würden und dann auch noch ewig halten würden. Und genau darum geht es heute bei uns im Hörsaal. Wie kann man noch leistungsfähigere Akkus bauen? Das ist ja auch total wichtig für den Umstieg auf Elektromobilität. Ich bin Nina Bust-Bartels und unser Redner heute ist Jürgen Janek.
Wenn Sie ein Elektrofahrzeug haben, möchten Sie schneller tanken. Sie möchten auch nicht so oft tanken. Also, wir alle haben unsere persönlichen Bedarfe, wenn es um Batterien geht. Wie weit können wir eigentlich Batterien an ihre Leistungsgrenzen bringen? Also wirklich höher, weiter, schneller. Was ist noch rauszuholen aus diesem alten Konzept, diesem klassischen Konzept der Batterie? Wohin können wir kommen? Und weltweit wird daran gearbeitet, durch geeignete Veränderung der Materialien, Zusammensetzung ohne Kobalt, tatsächlich stabile Materialien zu erhalten. Und wenn das alles nicht hilft und wir auch nicht so viel erneuerbare Energie kriegen, dann werden wir nicht drum herum kommen, unsere Fahrzeugflotte zu reduzieren und vielleicht unsere Reichweiten einzuschränken.
Jürgen Janek ist Direktor des Zentrums für Materialforschung an der Universität Gießen. Sein Fachgebiet ist die physikalische Chemie, also die Schnittstelle zwischen Chemie und Physik. Jürgen Janek forscht daran, wie man Batterien noch leistungsfähiger bauen kann und welche Materialien sich dafür gut eignen. Und wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, physikalische Chemie, viel zu kompliziert, dann kann ich euch beruhigen, Jürgen Janek erklärt das alles ganz verständlich und anschaulich. Den Vortrag hat er am 21. März 2023 gehalten, und zwar beim Frühjahrsempfang der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und des Leopoldina Akademie Freundeskreises. Und der Vortrag heißt »Weiter, schneller, nachhaltiger – Materialforschung für Hochleistungsbatterien«.
Das ist natürlich für mich eine ganz besonders große Freude, aber auch eine Herausforderung, hier heute Abend vor Ihnen zu sprechen. Und ich möchte versuchen, Ihnen ein bisschen die, wie es schon anklang, die Materialforschung für Batterien nahezubringen. Aber da ich sicher bin, da nicht alle von Ihnen Experten in der Chemie und in der Physik sind, muss ich das Ganze sicherlich ein bisschen einbetten. Ich habe also erst einmal eine kurze Ouvertüre, der ich einleiten möchte. Und 2018 hat der Spiegel ein kurzes Statement gebracht. Wer baut den Akku der Zukunft? Elektrochemie ist das Knäckebrot unter den Naturwissenschaften, hart, trocken, unglamourös. Doch sie wird die Mobilität und damit unser Leben radikal verändern, etwa mit der Batterie der Zukunft. Willkommen in meinem Leben. Ich denke, dass mein Leben und mein Wissenschaftsleben durchaus nicht Knäckebrot ist, und habe mal einen Kollegen aus Oxford, Saiful Islam, gebeten, mir etwas zu zeigen, was ich noch mit als Einleitung nehmen kann. Er hat eine der berühmten Christmas Lectures in der Royal Institution gehalten in London und hat das gemacht, indem er vor einigen Jahren eine der weltgrößte Zitronenbatterie konstruiert hat, aus damals, glaube ich, ungefähr 1000 Zitronen, die in Reihe geschaltet waren mit Elektroden. Das gab damals den Guinness-Weltrekord mit 1275 Volt. Und dann hat eine andere Gruppe ihm das streitig gemacht. Und sie haben aber just 2023 den Weltrekord wieder zurückgeholt, diesmal mit 3000 Zitronen. Ich habe mal davon abgesehen, das heute Abend hier zu wiederholen. Es hätte sicherlich später dann auch ethische Diskussionen gegeben über die Frage des Gebrauchs und des Nutzens von Zitronen. Aber nun ist es aber so, dass wenn Sie in die Chemie gehen, werden Sie sehen, die Physikochemiker sind die Nerds, sind die Nervensägen der Chemie. Wir sind zahlenverliebt. Wir möchten gerne alles quantitativ verstehen und untermauern. Und für diejenigen, die vielleicht nicht ganz vertraut sind mit den Teilgebieten der Chemie, die Physikalchemie verbindet die Chemie mit der Physik. Und das Ziel ist immer das tiefere und systematische Verständnis chemischer Vorgänge mit den Methoden der Physik. Wir sind also der physikalischen Chemie so etwas wie eine Brückendisziplin. Wir koppeln in der Elektrochemie insbesondere dann chemische und elektrische Phänomene. Und der Hintergrund ist ganz einfach. Atome bestehen aus geladenen Teilchen, einem positiven Kern, negativen Elektronen. Das heißt, bei allen chemischen Reaktionen werden auch Ladungen ausgetauscht. Und das macht sich die Elektrochemie zunutze. Wir führen quasi chemische Reaktionen derart, dass wir den Elektronen und den Kerntransfer sozusagen separieren. Und eine wiederaufladbare Batterie ist letzten Endes dann ein Konstrukt, in dem wir solche Reaktionen so führen, dass wir idealerweise reversibel, wieder aufladbar, ohne Verluste Energie speichern können. Das ist das hehre Ziel und ich denke, die meisten von Ihnen nutzen das auch alltäglich und auch, denke ich mal, zur großen Zufriedenheit. Aber Sie wissen ja, das Bessere ist immer der Feind des Guten. Also bleibt die Frage danach, wie kann das alles verbessert werden? Bevor ich das tue, möchte ich vielleicht noch kurz sagen, wo ich selbst arbeite. Ich arbeite in Gießen an der Lahn und dort also auch dann meine Hauptarbeitsgruppe, aber da habe ich auch ein Labor, ein Gemeinschaftslabor mit der BASF aus KIT und BASF finanziert in Karlsruhe, in dem wir sehr viel näher, würde ich sagen, an industriellen Standards arbeiten. Also man könnte sagen, in Gießen ist sozusagen der Spielplatz und in Karlsruhe wird das alles dann sozusagen etwas näher an die Industrie geführt. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, also grundsätzlich. So, Sie müssen nicht Angst haben, dass ich mich jetzt dann doch in den Untiefen der physikalischen Festkörperchemie verliere. Ich will versuchen, wirklich Ihnen das Thema möglichst nahe zu bringen, in der Vielfalt, in der das Auditorium hier sicher zusammengesetzt ist. Aber so ein bisschen möchte ich Ihnen doch kurz erklären, wie wir selbst arbeiten. Also zum einen machen wir Materialien ganz verschiedener Form. Also zum Beispiel eben halt Elektrodenmaterialien, die dann den Kern einer Batterie bilden, Elektrolyte, die zwischen den Elektroden vermitteln, auch viele andere Materialien. Wir messen das mit elektrochemischen Methoden aus und wir haben viele, zum Teil sehr große und sehr aufwendige Instrumente, mit denen wir dann tatsächlich uns das anschauen, was in einer solchen Zelle passiert. Das ist eigentlich unsere Spezialität. So, und damit bin ich beim Thema der Materialforschung für Hochleistungsbatterien weiter, schneller, nachhaltiger. Der Titel deutet an, was Sie alle umtreibt. Wenn Sie bereits ein Elektrofahrzeug haben, möchten Sie schneller tanken. Sie möchten auch nicht so oft tanken. Es kann auch sein, dass Sie nicht zufrieden sind mit Ihrem Mobiltelefon nach 2 oder 3 Jahren. Wenn Sie sich dann nicht einfach ein neues kaufen, dann müssen Sie vielleicht öfter aufladen, als es Ihnen lieb ist. Also, wir alle haben unsere persönlichen Bedarfe, wenn es um Batterien geht. Wichtig ist vielleicht zu sagen, dass wir natürlich schon sehr lange mit Batterien arbeiten. Ich werde gleich also ein kleines bisschen, wenn Sie auch auf die Geschichte der Batterie eingehen. Wir fangen an mit der Geschichte der Elektrochemie der Batterie in aller Kürze, dem Funktionsprinzip der Batteriezelle, damit wir auch verstehen, was dann eine Hochleistungsbatterie leisten muss und natürlich unvermeidlich der Funktion der Lithium-Ionen-Batterie. Ein wirklicher Durchbruch 1992, der dann 2019 den Nobelpreis brachte. Und wenn man sich die Statuten der Nobelstiftung anschaut, zum Besten der Menschheit, dann muss man sagen, man kann zwar über den Nutzen mancher Anwendungen von Batterien, von Wiederaufladbaren sicherlich streiten, aber es ist sicherlich etwas, was ungemein sozusagen den Nutzen der Menschheit gemehrt hat. Also ich denke, das war ein sehr gerechtfertigter Preis. Und ich kann vielleicht ergänzen, dass als Anekdote, das war natürlich ein wunderbares Erlebnis, dass Stan Whittingham, einer der 3 Preisträger, justament in Ulm auf einer Tagung war, der ich auch anwesend war, während er tatsächlich den Preis, also den Preisanruf erhielt, während er den Vortrag hielt. Dann kommt es zum Bedarf nach Hochleistungsbatterien, unsere mobile Gesellschaft und die Energiewende. Da geht es ein bisschen um Zahlen. Materialien für die Hochleistungsbatterien am Ende und natürlich dann, wir werden sehen, wir brauchen sehr viele Batterien, geht es um Risiken und um die Alternativen. So, und das versuche ich sozusagen in der Zeit durchzubringen und vielleicht ein kleiner Disclaimer, ein Haftungsausschluss. Ich bin natürlich als Physikochemiker immer ein schlechter Ökonom, ein schlechter Jurist, Psychologe oder Soziologe, aber unvermeidlich kommt man sehr schnell zu Aspekten, die Batterien mit sich bringen, die man dann diskutieren muss, bei denen ich dann also laienhaft anfange, auch über Ökonomie oder andere Dinge reden zu müssen. Gut, kommen wir ein bisschen, ganz kurz, zu ein paar Bemerkungen über die Entwicklung der Batterie. Die Wiege der Elektrochemie, muss man sagen, liegt in Italien. Und zwar sowohl mit Luigi Galvani wie mit Alessandro Volta. Kann man natürlich stundenlang sich darüber auslassen, dass Galvani damals durch eine Zufallsbeobachtung gemerkt hat, dass ein Froschschenkel, ein frisch, wenn wir sagen, amputierter Froschschenkel in Kontakt mit 2 verschiedenen Metallen gezuckt hat. Also bereits eine frühe Beobachtung, können wir sagen, damals hat man das als animalische Elektrizität beurteilt und hat später dann auch tatsächlich Mary Shelley dazu gebracht, ihren Roman Dr. Frankenstein letzten Endes in der Form auszulegen, wie sie ihn ausgelegt hat. Der Volta-Stapel ist dann eine elektrochemische Zelle. Alessandro Volta hat sich davon inspirieren lassen und hat dann tatsächlich hier einen Stapel sozusagen aus Kupfer- und Zinkscheiben mit im Prinzip feuchten Putzlappen dazwischen, könnte man sagen, oder Kartonagen zusammengebaut. Und das war dann sozusagen der Prototyp der Batterie. Grundsätzlich sozusagen funktionieren Batterien so, dass wir immer zwei Elektroden brauchen, die in der Sprache der Elektrochemiker zwei verschiedene Potenziale haben und dazwischen einen Elektrolyten, der nur Ionen leitet. Ich habe es bereits gesagt, das Atom hat einen positiven Kern, negative Elektronen, und das wird im Prinzip genutzt dadurch, dass wir sozusagen quasi außen in der Batterie, da wo wir nutzen, da transportieren wir Elektronen und in der Batterie werden Ionen transportiert. Das ist sogar ganz grob das Funktionsprinzip der Batterie. Und wenn wir jetzt denken, also ich denke, das Thema Batterie beschäftigt uns natürlich heute am meisten im Bereich der Elektromobilität. Man muss sagen, die frühe Automobilität, die erste Automobilität war Elektromobilität. Und die Menschen waren damit zufrieden, denn es stank nicht, es war nicht laut. Es war, na gut, wenn man sich das anschaut gleich, werden wir sehen, dass die Leistungsdaten noch nicht so gut waren. Aber um die Jahrhundertwende, also Ausgang des 19. Jahrhunderts, hatte Thomas Alva Edison bereits 147 Patente für Batterien eingereicht und anerkannt bekommen. Also Edison war sozusagen, der könnte man sagen, der Gründervater oder der Vater der ersten Batteriewelle. Diese erste Batteriewelle, kann man sagen, ist der Start der Elektromobilität. Und ja, diese Fahrzeuge, wie Sie hier sehen, dieses Detroit Electric Car, das konnte immerhin 32 Kilometer pro Stunde leisten. Man kam immerhin 130 Kilometer weit. Der Anspruch an die Batterie war noch nicht so groß. Man brauchte damals 6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wenn Sie jetzt kein Gefühl dafür haben, was das an Energie ist, dann Sie alle wissen ja, Sie bezahlen Ihre Stromrechnung und wissen, was eine Kilowattstunde kostet ungefähr. Je nachdem, wo Sie wohnen, wird es etwas sein, das zwischen vielleicht jetzt mal so 30 und 40 Cent, Eurocent sind. Und damals kam man also mit 6 Kilowattstunden schon 100 Kilometer weit. Heute muss man sagen, brauchen wir erheblich mehr, denn unsere Fahrzeuge sind natürlich anspruchsvoller geworden, wir auch. Wir brauchen 15 bis 20 Kilowattstunden heute pro 100 Kilometer. Also ich würde sagen, ein anspruchsvolles Fahrzeug braucht 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Jetzt können Sie mal Ihre private Rechnung aufmachen, was das ungefähr sind, wenn Sie das jetzt sozusagen zu Hause tanken würden. Aber das ist eine Zahl, 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, die sollten wir uns vielleicht jetzt einfach mal kurz merken, denn wir werden einige Zahlen später wiedersehen. So, und diese erste Batteriewelle, die war irgendwann zu Ende. Und ich weiß nicht, ob Sie mal gelesen haben, warum diese erste Batteriewelle vorbei war. Denn letztlich der Ottomotor kam. Der Ottomotor musste mechanisch angekurbelt werden. Es stank, man musste eine Chemikalie einfüllen. Es war laut. Es war also eigentlich eine Verschlechterung. Aber die Reichweite war einfach besser. Man konnte einfach sozusagen mit der Chemikalie, mit Kohlenwasserstoffen weiterfahren. Und das Ende der Elektromobilität war dann tatsächlich gekommen, als man den Ottomotor erstmals mit einem elektrischen Anlasser starten konnte. Also der elektrische Anlasser war eigentlich das Ende der ersten Elektromobilität. Sie lebte dann weiter in Nischen, könnte man sagen. Und dann gab es eine zweite Welle der Batterie-Euphorie. Und das war einfach infolge der ersten großen Umweltkrisen in den USA, die Städte, der Großraum Los Angeles hatte große Smogprobleme schon damals. Natürlich wurden also große Mengen Benzin natürlich umgesetzt in den Fahrzeugen. Der Verbrauch war ja viel größer, als er heute ist. Dazu kamen die Ölkrisen. Das heißt also in den 60er und 70er Jahren, insbesondere in den 70er Jahren, fand die zweite Batteriewelle statt. So, und in dieser Zeit sind dann die wesentlichen Materialentwicklungen gemacht worden, die dann zur Lithium-Ionen-Batterie geführt haben. Das eine ist, werden wir gleich noch sehen, die Graphitanode. Man hat festgestellt, dass man Graphit, rein Kohlenstoff, der schichtförmig strukturiert ist, dass man in diesen Lithiummetall interkalieren kann, einbetten kann. Das ist ein wesentlicher Teil für die Konstruktion der Anode. Und dass man Oxide, bestimmte Oxide, John Goodenough war dann sozusagen der, wenn man so will, der Finder oder Erfinder des Lithium-Kobaltoxids. Das Kobaltoxid ist dann sozusagen die Mutter der Kathodenmaterialien geworden. Auch eine schichtförmige Verbindung. Und das waren alles Entwicklungen der 70er und 80er Jahre. Und 1984 hat dann General Electric als eine der treibenden Firmen aber diese ganzen Entwicklungen eingestellt. Das war das Ende, könnte man sagen, der zweiten Batteriewelle, weil es gab wieder im Prinzip grenzenlos Öl. Man hatte durch erste Maßnahmen auch den Smog so einigermaßen in den Griff gekriegt. Und was nützt die Entwicklung ohne Markt, war damals so ein Statement von General Electric. Und dann sind im Grunde diese ganzen Entwicklungen eingeschlafen, in der Folge auch weltweit. Und es gab dann sozusagen auch in der Folge so eine Art Tiefschlaf der Elektrochemie, könnte man sagen. Auch in Deutschland ist dann sozusagen alles ruhig geworden. Und letztlich gingen damals die Batterien zusammen mit der Konsumerelektronik nach Asien. Also nach Japan vor allen Dingen, wo dann die Konsumerelektronik entwickelt wurde. 1992 die erste kommerzielle Lithium-Ionen-Batterie, gepaart mit der Konsumerelektronik, das war der Sony Walkman, einige von Ihnen werden sich vielleicht noch daran erinnern, war der Beginn, kann man sagen, der Geschichte der wiederaufladbaren Batterie. Und heute sind wir, vielleicht so seit 2005, in der dritten Batteriewelle. Diese dritte Batteriewelle, die ist jetzt natürlich geprägt wirklich von unseren Energieproblemen einerseits, aber natürlich auch von der Frage, wie weit können wir eigentlich Batterien an ihre Leistungsgrenzen bringen? Also wirklich höher, weiter, schneller. Was ist noch rauszuholen aus diesem alten Konzept, diesem klassischen Konzept der Batterie? Wohin können wir kommen? Und das ist meine Aufgabe als Physikochemiker. Ich muss versuchen, die Grenzen physikalisch-chemisch machbarer Prinzipien zu erarbeiten. Das ist meine Aufgabe. Und wenn wir die Grenzen kennen, dann kann man mit Ingenieuren zusammenarbeiten, die dann tatsächlich auch diese Grenzen versuchen zu erreichen durch geeignete Konstruktion. So, damit kommen wir zum Funktionsprinzip der Batteriezelle. Und das habe ich versucht, einmal hier dazu, und ich würde es sozusagen versuchen, auch vor Ihrem geistigen Auge entstehen zu lassen. Denken Sie einfach an ein Pumpspeicherwerk, an Stausee. Oh. Sie Energie speichern im Schwerefeld der Erde. Sie heben einfach Wasser. Sie heben Wasser und mit elektrischer Energie wird das Wasser hochgepumpt. Wir speichern im Prinzip Energie ein, und zwar in Form potenzieller Energie des Wassers, das wir hochheben. Das ist ja direkt greifbar, wir leisten Arbeit, indem wir etwas, sozusagen das Schwerefeld der Erde hochheben. Nun, die Batterie, und das kann man natürlich rückgängig machen, und eine Batterie funktioniert im Prinzip, im übertragenen Sinne, wie ein solches Pumpspeicherwerk. Wir haben zwei Elektroden, die auf verschiedenen elektrischen Potenzialen jetzt liegen. Und was wir tun, ist, dass wir eine Komponente, die in dieser Batterie mobil ist, im Fall der Lithium-Ionen-Batterie ist es das Metall Lithium, das können wir jetzt tatsächlich in diesem elektrischen Potentialgradienten pumpen. Das ist alles nichts, was man mit den Augen sehen kann. Das ist sozusagen Vorstellungskraft, die wir natürlich entwickeln müssen. Man kann schon auch Lithium sehen und diese Dinge, aber das zum Beispiel bewegte Lithium-Ionen kann man bis heute nicht wirklich abbilden, das muss man dazu sagen. Aber statisch kann man das schon machen. Und das sieht dann also so aus, wenn wir eine Batterie, also wenn wir Ihren Lithium-Ionen-Akku aufladen würden, dann werden die Lithium-Ionen durch den Elektrolyten in der Mitte der Zelle in die sogenannte Anode gepumpt, und wenn wir entladen, dann läuft das Ganze zurück und außenrum laufen die Elektronen, und in diesem äußeren elektronischen Kreis, da sind die Verbraucher. Da ist das, was Sie nutzen wollen, die Elektronik Ihres Telefons oder eben halt auch tatsächlich vielleicht der Elektromotor Ihres Fahrzeugs. So funktioniert grundsätzlich sozusagen jede Batterie, und wir werden gleich sehen, die Lithium-Ionen-Batterie, die macht sich dieses Prinzip natürlich zunutze und funktioniert auf folgende Weise. Wir haben auf der linken Seite eine Anode. Diese Anode besteht bis heute fast zu 100% aus Graphit. Und zwar aus Naturgraphit. Und damit kommen wir zu einem, später werde ich ja zu den Ressourcen kommen, dieser Naturgraphit verknappt auch. Also es gibt gar nicht so viel Naturgraphit. Wenn wir Graphit künstlich herstellen wollen, dann müssen wir Kohlenstoffquellen nehmen. Und diese Kohlenstoffquellen bei ungefähr 3000 Kelvin graphitisieren. Und das kostet unglaublich viel Energie. Also die Anode bis heute aus Graphit. Es wird auch Silizium zunehmend eingesetzt, aber der Graphit ist sozusagen State of the Art. Auf der anderen Seite, der Kathodenseite, da wo wir das positive Potenzial der Batterie haben, haben wir ein Oxid. Und zwar eingeführt von Goodenough, Lithium-Kobaltoxid, dann später modifiziert durch das Mischen mit Lithium-Nickeloxid, Manganoxid oder auch Aluminiumoxid. Also sollten irgendjemand unter Ihnen sein, der einen Tesla fährt, dann können Sie sicher sein, dass die Kathode in diesem Fahrzeug ein Oxid ist, das eine Mischung aus Nickel, Kobalt und Aluminiumoxid ist. Aber hauptsächlich Nickel und Kobalt. Und warum diese beiden Metalle? Sie können tatsächlich den Ladungszustand von Nickel und Kobalt relativ gut bei relativ hohen Potenzialen variieren. Und das ist sozusagen das, was die Basis für die Energiespeicherung ist. So, und dann funktioniert unsere Zelle eben so, wie ich es eben auch dargestellt habe. Wir werden beim Entladen, wird das Lithium aus der Anode in das Oxid zurücklaufen und wir bekommen dann tatsächlich eine Spannung, die bei sozusagen Entnahme von Ladung immer weiter abnimmt, eine abnehmende Spannung. Das ist also genau das, was im Grunde genommen Ihre Elektronik im Fahrzeug oder auch im Auto dann macht. Also Sie sehen das alles nicht. Es gibt ein Batteriemanagementsystem, das das letzten Endes übernimmt. Und meine Spezialität und auch die von Kerstin Volz ist zu verstehen, was jetzt tatsächlich in den Materialien passiert, die das hier tun. Und sozusagen eine der Analogien, die ich gerne schildere, nämlich, dass wenn die Ionen und Atome hier durch diese Materialien wandern, dann sollen sie das ja 1000-mal hin und her, ohne dass die Materialien Schaden nehmen. Das ist ungefähr so, als würden Sie auch 1000-mal Fahrzeuge in einem Parkhaus hin und her fahren, von einem Parkhaus ins andere. Und wir wissen auch, dass Parkhäuser dabei durchaus Schaden nehmen können, weil sie sozusagen ein bisschen reiben mit ihrem Fahrzeug an dem Haus. Und das passiert mit den Atomen und Ionen letzten Endes in diesen Materialien auch, die altern. Und diese Alterung ist natürlich eines der großen Probleme heute, oder nicht Probleme, wir können ja Batterien lang genug nutzen, wir möchten sie natürlich gerne noch länger nutzen. Denn wir wissen ja, wir setzen wertvolle Ressourcen ein. Also ist eine längere Nutzungsdauer natürlich etwas sehr Wichtiges. Gut, und die Hochleistungsmaterialien, also jetzt sind schon Lithium-Ionen-Batterien natürlich Spitzenchemie. Für diejenigen, die etwas physikalischen Hintergrund haben, die Spannung multipliziert mit der Ladung ist tatsächlich elektrische Arbeit. Und die Fläche unter einer Kurve, unter einer Lade-Entladekurve einer Batterie ist dann einfach die Arbeit und die elektrische Energie, die ich speichern kann oder die ich einspeichern kann, die ich auch herausholen kann. Und wenn man diese Fläche vergrößern will, dann muss man entweder zu höheren Spannungen gehen oder ich muss mehr Ladung speichern. Ich muss also mehr Lithium irgendwie in die Materialien kriegen oder ich muss zu höheren Spannungen gehen. Da begrenzt uns aber die Natur. Die extremsten Materialkombinationen erlauben uns maximal 6 Volt für eine einzige elektrochemische Zelle. An der Stelle muss ich vielleicht auch sagen, wenn irgendjemand Ihnen kommt, ein Investment anbietet und sagt, ich baue Superbatterien oder Wunderbatterien, es gibt sie nicht. Die Chemie lebt nicht von Wundern. Und ich kann nur sagen, es ist sozusagen mühevolle Arbeit, hier sozusagen diese Dinge weiterzuentwickeln. Es gibt hier keine Wunder und es wird auch keine Superbatterie geben. Das wird also auch am Ende eine vielleicht etwas banale Erkenntnis sein, aber eine sehr wichtige. Wichtig ist vielleicht, dass die Batterien, die wir heute nutzen, die sind bereits wirklich sehr, sehr gut. Sie haben zum Teil bis zu 90% immer noch der Speicherkapazität nach 1000 Zyklen. Ja, das heißt ja immerhin schon für ein Handy, wenn man sagen, dass ich jeden Tag auflade, sind das ja immerhin schon mal 3 Jahre. Ja? Und viele kaufen sich nach 3 Jahren letztendlich natürlich schon ein neues Telefon. Aber wenn Sie überlegen, wie gut muss denn sozusagen eine Batterie im Auto funktionieren, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Batterie im Fahrzeug, die 400 Kilometer Reichweite hat und die kann 1000-mal geladen werden und entladen werden, dann haben Sie bereits 400.000 Kilometer Reichweite. 400.000 Kilometer Reichweite müssen Sie mit Ihrem Fahrzeug erstmal machen. Die meisten machen das nicht. Der Rest des Fahrzeugs wird weniger stabil sein als die Batterie. Also, Batterien sind heute bereits unglaublich leistungsfähig. So, und damit bin ich bei dem Punkt, der natürlich auch sicherlich den Vortrag und auch einen Teil der Arbeit, die wir tun, motiviert. Und das ist der Bedarf nach Batterien, den ich ganz kurz ein paar Zahlen mit Ihnen durchgehen möchte. Als erstes vielleicht einmal anschauen, warum sind denn Batterien im Fahrzeug wirklich etwas Sinnvolles? Und da fragen wir uns einmal, was ist denn sozusagen der CO2-Ausstoß für ein typisches mittleres europäisches Fahrzeug? Und ein konventionelles Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor hat so typischerweise im Mittel in Europa 250 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer. Ja, das sind Zahlen, so ungefähr in 2018. Das verbessert sich, aber das verbessert sich auch nicht radikal. Wenn man das besonders effizient macht, dann kommt man vielleicht ein kleines bisschen unter 200 Gramm pro Kilo gefahrenem Kilometer. Also pro Kilometer gefahrenem Verbrenner stoßen Sie ungefähr 200 Gramm, man kann es mal ganz grob machen, 200 Gramm CO2 aus. Das geht natürlich besser, wenn Sie tatsächlich erneuerbare Energie tanken und elektrisch tanken. Dann würden wir zum Beispiel nach Norwegen gehen, wo wir aus Wasserenergie, also aus der Nutzung von Wasserkraft genutzte Energie speichern, oder in Frankreich, wo wir dann atomar, also nuklear gewonnene Energie speichern. Und dann kommt man dazu, dass sozusagen ein mittleres elektrisches Fahrzeug in Europa mit dem europäischen Strommix, gut die Hälfte tatsächlich des CO2 ausstößt. Und das ist schon über alles gerechnet. Das ist also tatsächlich, man kann also wirklich sagen, das ist auch ganz nüchtern, da kommt man auch nicht raus, wenn man elektrisch tankt, selbst mit einem konservativen Strommix hat man immer noch weniger CO2-Ausstoß als mit einem Verbrennungsmotor. Und das kann natürlich besser werden, wenn unser Anteil an elektrischer Energie größer wird. So, jetzt schauen wir mal an, wie sieht das denn aus mit der deutschen Fahrzeugflotte? Wir haben 59 Millionen Kraftfahrzeuge in Deutschland und davon sind 48 Millionen Pkw. Also, um es mal ganz einfach zu machen, wir haben 50 Millionen Pkw in unserer deutschen Fahrzeugflotte. Wenn wir annehmen, das ist also tatsächlich auch eine gute Zahl, im Mittel fährt jedes dieser Fahrzeuge 13.000 Kilometer im Jahr. 13.000 Kilometer, Sie können sich jetzt überlegen, fahren Sie mehr, fahren Sie weniger. Das sind in Summe übrigens gute 630 Milliarden Kilometer, die die deutschen Pkw zurücklegen. Ja, nehmen wir an, dass der mittlere Kraftstoffverbrauch 7 Liter pro Kilometer ist, das ist ganz realistisch, dann verbrauchen wir 44 Milliarden Liter im Jahr alle zusammen und jeder einzelne Pkw wieder um gemittelt ungefähr 900 Liter Treibstoff, ja, mittleren Treibstoff. So, und wenn wir das elektrisch umrechnen, also jetzt die gesamte Fahrzeugflotte elektrisch umrechnen, entspräche das einem Bedarf an 126 Terawattstunden elektrische Energie. Da bin ich sicher, dass der eine oder andere jetzt mit der Einheit Terawattstunden nichts anfangen kann, aber da muss man sagen, eine Terawattstunde sind 1000 Gigawattstunden, 1000 Gigawattstunden sind 1000 Megawattstunden und das sind 1000 Kilowattstunden. Also wir haben 10 hoch 12 Kilowattstunden. Eine sehr, sehr große Zahl, die immer nur dann plausibel wird, wenn wir das runterbrechen auf uns selbst, auf Einzelne. Das heißt, auf uns runtergebrochen hieße das, wenn jeder von uns jetzt sozusagen sein Fahrzeug sofort mit den 13.000 Kilometer, die wir im Mittel fahren, in elektrisch umwandeln würde, bräuchten wir pro Jahr 2600 Kilowattstunden elektrische Energie. Sie können ja mal draußen nachgucken, was Ihr Verbrauch ist an elektrischer Energie. Wir werden gleich sehen, wie groß der Anteil ist. Das ist ungefähr, also der Gesamtverbrauch ist da ungefähr 20% unserer jetzigen elektrischen Energieerzeugung. Das ist also nicht gigantisch viel dagegen. Ne? Es ist machbar, muss man einfach sagen. So, aber Achtung, das ist also eine Maximalbetrachtung. Das wäre der komplette Flottenumbau. Das ist die Bruttostromerzeugung in Deutschland. Man könnte sagen, 600 Terawattstunden Bruttostromerzeugung haben wir. 126 bräuchten wir auf einen Schlag, wenn wir alle Fahrzeuge, alle 50 Millionen, auf einen Schlag umbauen würden, was wir ja nicht tun. Das heißt also, dieser Umbau in elektrisch, der wird natürlich funktionieren. Hat natürlich Infrastrukturprobleme, die damit verbunden sind, das ist klar. Aber grundsätzlich ist das machbar. So, und wenn wir jetzt das Ganze ein bisschen weiterrechnen in Richtung Batterie. Ich habe Ihnen bereits gesagt, wir brauchen für 100 Kilometer ungefähr 20 Kilowattstunden Energie mit einem guten Pkw. Wenn wir 400 Kilometer fahren wollen, Reichweite, dann brauchen wir 80 Kilowattstunden Akku. Das hat so ein Tesla dann auch, sagen im Rucksack. Und auch andere Fahrzeuge, also das soll keine Werbeveranstaltung für den Tesla sein, aber die sind halt natürlich trendsettend. Und wir brauchen dann insgesamt einen Gesamtbedarf an Batterien von 3800 Gigawattstunden. Und diese Einheit Gigawattstunde, also Gigawattstunde, das Gigawatt, 1000 Megawatt, also 1 Million Kilowattstunden. Eine Gigawatt und 1 Million Kilowattstunden. Und wir brauchen 3800 davon allein für Deutschland, wenn wir komplett umsteigen wollten. Und das macht natürlich klar, warum man von Gigafactories spricht, wenn Batterien heute gebaut werden. Wir sprechen dann von Gigafactories. Und zum Beispiel eine Tesla Gigafactory produziert dann sozusagen 20 bis 40 Gigawattstunden Batterien. Also 3800 brauchen wir eigentlich für ganz Deutschland, für alle Fahrzeuge. 20 bis 40 macht eine Gigafactory an Tesla. Da sehen Sie schon, der Bedarf und das, was sozusagen hier jetzt hochrollt, gerade auch ökonomisch, das ist also wirklich eine große Herausforderung. Und die Kosten sind natürlich dann auch gigantisch, aber nochmal, es geht 350 Milliarden Euro für den Gesamtumbau. Aber wir reden dann auch von dem Gesamtumbau aller 50 Millionen Fahrzeuge. Das macht man ja nicht an einem Tag und auch nicht in einem Jahr, sondern das wird verteilt sein über 20, 30 Jahre. Also das sind natürlich erhebliche Kosten, aber wieder, das ist eine Maximalbetrachtung für den Flottenumbau. So, und das heißt natürlich, wir brauchen unglaubliche stoffliche Ressourcen. Ich muss ja noch zur Materialforschung am Ende kommen. Aber das ist genau das, was das Problem ist. Wir brauchen sehr viel Material und Sie sehen hier mal so ein paar Zahlen. Wenn wir pro Kilowattstunde brauchen wir ungefähr 4 Kilogramm Zellchemie und das führt dazu, dass wir für den Gesamtumbau 15 Millionen Tonnen Zellchemie brauchen, also Materialien. Auch das müssen wir jetzt mal vergleichen, um es so ein bisschen einzuordnen. Also wir produzieren allein in Deutschland pro Jahr 35 Millionen Tonnen Rohstahl oder 35 Millionen Tonnen Zement in einem Jahr. Also sind die 15 Millionen Tonnen Zellchemie für den Gesamtumbau der Flotte, sagen wir mal über 30 Jahre verteilt, jetzt nicht so schlimm. Aber es ist halt doch relativ viel an spezieller Chemie, insbesondere an speziellen Materialien, die man braucht. So, und damit ziehe ich mal an dieser Stelle sozusagen ein erstes kurzes Fazit. Also der komplette Umbau, der braucht tatsächlich massive stoffliche Ressourcen. Und da komme ich zu den Risiken und ist nur allmählich zu leisten, natürlich. 70% der weltweiten Zellproduktion finden derzeit in China statt, mit all den Konsequenzen. Und starke Kostenschwankungen, Spekulationen begleiten diesen Umbau. Insbesondere Spekulationen. Wir haben nicht wirklich zu wenig Ressourcen auf der Welt, also in der Erdkruste, aber es ist nicht alles sozusagen nutzbar. Und aktuell, das sehen wir derzeit, können Automobilhersteller nicht die wachsenden Mengen an Speicherzellen tatsächlich bekommen. Der Bedarf an Speicherchemie ist eigentlich im Moment gar nicht deckbar. Wir sind in einer Übergangsphase. Der Markt fährt hoch und dann sehen wir natürlich alle möglichen, ich würde mal sagen, Marktblüten. Ein Hochtreiben von Preisen, das kann sich dann sozusagen selbst wieder abschnüren. Also das sind alles so Dinge, die sehr komplex sind und natürlich dann also sozusagen meinen kleinen, sage ich mal, ökonomischen Horizont überschreiten. Aber ich bin ja zum Glück auch nur Physikochemiker. Daher, was wir sehen werden ist, das werden wir mit Sicherheit sehen, dass die Ressourcen in der nächsten Zeit dadurch gestreckt werden, dass die Automobilhersteller versuchen werden, nicht allzu große Batterien in Halt zu bringen, sondern eher den Kunden davon zu überzeugen, dass man eben halt nicht 1000 Kilometer fahren muss, sondern dass vielleicht 400 ausreichen oder 300. Das Recycling muss aufgebaut werden, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich die Suche nach alternativen Batteriekonzepten. Ich komme darauf zurück, wenn Sie jetzt in die Medien gehen, wenn Sie sehen, das Wort Lithium wird ergänzt derzeit durch Natrium-Ionen-Batterien. Es ist tatsächlich so, dass man das etwas schwere Element Natrium genauso nutzen kann in Batterien. Die Batterien sind nicht so leistungsfähig, aber wir haben viel weniger Ressourcenprobleme. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn das alles nicht hilft und wir auch nicht so viel erneuerbare Energie kriegen, dann werden wir nicht drum herum kommen, unsere Fahrzeugflotte zu reduzieren und vielleicht unsere Reichweiten einzuschränken. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt sozusagen propagieren möchte, aber das ist sozusagen eine natürliche Konsequenz, wenn wir das nicht vernünftig in den Griff kriegen. Zusätzlich ist natürlich eine solche elektrisierte Fahrzeugflotte ein großer verteilter Energiespeicher von 3.800 Gigawattstunden am Ende. Das muss man auch sehen. Wenn wir das in den Griff kriegten, hätten wir einen super verteilten Energiespeicher, den wir nutzen können. Die IT dafür gibt es und wird immer besser. Und wir brauchen das für die Netzstabilisierung in Zeiten zunehmender erneuerbaren Energien im Netz. Also batterietechnisch ist das auch möglich, aber es ist am Ende auch eine Frage der Regulierung. Ich denke, dieser Mobilitätssektor muss transformiert werden. Er nimmt einen ganz großen Teil unserer Primärenergie auf. Es ist aber auch gleichzeitig eine unglaublich große Aufgabe für die Chemie und für die Gewinnung von Rohstoffen. Und damit komme ich dann im letzten Teil des Vortrags an. Und das ist dann natürlich mein Metier und wollte Ihnen das aber auch so ein bisschen einbetten, würde ich mal sagen, in den Bedarf und die allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen, die Materialentwicklung für Hochleistungsbatterien. Was Sie hier im Bild sehen, diese Bällchen, die so ein bisschen aussehen wie Trüffeln, oder je nachdem, was Sie für Assoziationen bei diesen Kugeln haben, das ist so ein industriell gefertigtes Kathodenmaterial, ein Lithium-Nickel-Kobalt-Manganoxid. Die sind so ungefähr 10, 20 Mikrometer groß und das ist sozusagen die teuerste Zellkomponente in der heutigen Batterie. Wenn wir uns dann nochmal eine solche Zelle im Detail anschauen, dann haben wir auch mal hier die Anode, die aus Graphit besteht, die Kathode, die aus einem Metalloxid entsteht und die tatsächlich hauptsächlich die Ressourcenproblematik heute ausmacht, weil dort Kobalt, Nickel als Metalle verarbeitet sind und einen sozusagen Kunststoffseparator, der, würde man sagen, also nicht kritisch ist. Und natürlich haben wir Ableitefolien, Kupfer und Aluminium, die auch nicht das sozusagen zentrale Problem sind, auch nicht der Kostentreiber sind. Und ich konzentriere mich jetzt mal, ich werde mich auf eine einzige Facette konzentrieren, weil ich sie sonst, glaube ich, damit langweilen würde. Und das ist eben halt das Material, von dem man davon ausgeht, dass es heute die größten, die besten Leistungen erbringt und damit also dann, sage ich mal, Premium-Fahrzeuge antreiben wird, die höchsten Leistungen, die schnellsten Speicherraten, die größten Reichweiten erreichen wird. Und das ist eben halt das Lithium-Nickel-Kobalt-Manganoxid, bei dem man versuchen wird, das Kobalt praktisch wegzusparen. Also das ist dann sozusagen der nächste Schritt. Man geht heute bereits dahin, dass nur noch 1, 2, 3% Kobalt in diesen Materialien sind und möchte eigentlich, daran arbeiten wir zum Beispiel, kobaltfreie Materialien tatsächlich erarbeiten. Und die Herausforderung, wenn wir gleich sehen, ist, dass je nickelreicher ein solches Material ist, das ist hier mal dargestellt, ein Schnitt mit dem Elektronenmikroskop durch ein solches Material geschnitten und wird das Material aus der frisch hergestellt ist, dann ist es kompakt, fehlerfrei. Und nach 100, 200, 300 Zyklen ist dieses Material einfach gecrackt. Es zeigt hier Brüche innen, es ist gealtert. Und das liegt daran, dass diese Materialien, alle Materialien, die etwas einspeichern, ändern ihr Volumen. Und wenn es nur wenige Prozent sind, das Lithium geht rein und raus, diese Speichermaterialien atmen quasi an Volumenänderungen, die sind anisometrisch, die sind nicht in jede Richtung gleich groß und dann bricht das einfach. Wir sagen, mechanischer Erschöpfungsbruch in gewissem Sinne, ne? Elektrochemisch getrieben, elektrochemomechanisch gekoppelt. Das ist eines der komplexesten Arbeitsthemen, mit denen wir uns beschäftigen, die Kopplung zwischen Elektrochemie, Chemie und der Mechanik tatsächlich. Und man kann mit diesen Materialien bereits arbeiten, wenn weniger Nickel drin ist, aber je mehr Nickel eingebaut wird, desto größer wird dieser Volumenhub und desto eher brechen diese Materialien. Und Kerstin Volz und ich haben uns das etwas genauer angeschaut. Und wenn diese Materialien jetzt zyklisieren, also Lithium einbauen und ausbauen und zu hohen Spannungen zyklisiert werden, dann altern sie einfach. Und wir haben festgestellt, dass wenn aus der Synthese dann auch noch solche Poren in diesen Materialien sind, dann altern diese Materialien an ihren Rändern. All diese Materialien verlieren Sauerstoff, verändern ihre Struktur, um es kurz zu halten. Das kann man alles wunderbar aufklären und dann speichern sie weniger Lithium. Es wird mehr Spannung gebraucht, um Lithium ein- und auszubauen und ihre Batterie verliert einfach an Leistungsfähigkeit. Bis hin, könnte man sagen, zur Funktionslosigkeit. Und das kann man heute mit den modernen Elektronenmikroskopen so weit treiben, dass man sich so einzelne Poren anschauen kann. Und wir können dann zeigen, dass diese verschiedenen Poren verschiedener Größe verschiedene Eigenschaften haben, die dann im Laufe der Entwicklung sozusagen dieses Materials sozusagen weiter jeweils altern, sich miteinander verbinden, Kanäle aufbauen. Und am Ende wird sozusagen unser Material, ja, so ein bisschen wie ein Schweizer Käse durch Defekte, durch sogenannte Antiphasengrenzen, Versetzungslinien, die mit Wechselwirken mit, also ein sehr komplexes, festkörperchemisches Geschehen, das ich Ihnen jetzt einfach mal erspare. Sie müssen mir an der Stelle glauben, das ist etwas, was man bis heute noch nicht gut im Griff hat. Und weltweit wird daran gearbeitet, durch geeignete Veränderungen der Materialien, Zusammensetzung ohne Kobalt, tatsächlich stabile Materialien zu erhalten. Gut, und damit bin ich jetzt sozusagen quasi so im Ausklang meiner Oper. Aber zu den Risiken. Eines der Risiken, das wir jetzt natürlich haben, ist, dass alle Welt, und denken Sie, die Fahrzeugflotte, die ich skizziert habe, ist die Fahrzeugflotte, unsere Fahrzeugflotte mit 50 Millionen Fahrzeugen. Denken Sie an China mit 1,3 Milliarden Menschen und an Indien. Die haben größere Fahrzeugflotten. Also der Materialbedarf ist gigantisch. Und man sieht dann auch, dass die Preise, insbesondere hier das Kobalt, natürlich zu sehr hohen Preisen geht, das Lithiumcarbonat, eben also Lithiumcarbonat, Lithium und Kobalt treiben die Preise heute der Kathodenmaterialien und damit natürlich auch der Speicherzellen. Dagegen Nickel ist relativ unbeeindruckt hier und das Natriumcarbonat auch. Es ist abzusehen, dass heute der Weg dazu führen wird, etwas weniger gute und leistungsfähige Natrium-Ionen-Batterien zu bauen. Und die ersten gibt es bereits. Sie sind nicht so leistungsfähig. Also ich sage jetzt einfach mal, ein Porsche wird sicherlich nicht mit einer Natrium-Ionen-Batterie betrieben werden. Aber schon vor anderthalb Jahren hat Frank Blome von Volkswagen gesagt, dass 80% der Volkswagen-Fahrzeuge nicht mit den Hochleistungs-NCM-Materialien fahren müssen, also mit den Nickel-Kobalt-Mangan-Materialien, sondern mit Lithium-Eisen-Phosphat, in dem nur noch Eisen als Metall quasi genutzt wird. Also, denn was wir heute feststellen, ist die Sicherung von Rohstoffquellen und der Aufbau sicherer Versorgungsketten. Das ist wirklich kritisch für jede großskalige Zellproduktion. Und die Begeisterung für die Elektromobilität entsteht ja gerade jetzt erst. Und es kann durchaus sein, dass die Begeisterung zunimmt, aber letztendlich damit der Bedarf gar nicht zu decken sein wird, wenn wir hier nicht massiv tatsächlich auch justieren. Ja, und damit kommen wir dann zu den Fragen, was ist denn alternativ denkbar? Was für Alternativen haben wir denn? Also in der Tat, eine noch lithiumhaltige Batterie, mit der sicher rechnen müssen, weil die auf der Kathodenseite wird nur Schwefel verarbeitet, ist die Lithium-Schwefelzelle. Sie wissen, Schwefel ist ein Abfallprodukt heute, zum Beispiel der Rauchentschwefelung. Aber Schwefel ist wirklich ubiquitär, leicht verfügbar. Und Lithium-Schwefelzellen ist etwas, was intensiv entwickelt wird. Die haben aber eine sehr geringe volumetrische Energiedichte. Das heißt, das ist also für Fahrzeuge, wenn man ja eine Batterie nicht zu groß bauen möchte, sicherlich keine Lösung. Also die Fahrzeughersteller werden damit nicht arbeiten. Aber sie werden zum Beispiel möglicherweise in kleinen Luftfahrzeugen, ne, in Drohnen oder solchen Dingen eingesetzt werden. Die Lithium-Luftbatterie die immer mal wieder alle paar Jahre fröhliche Urständ feiert. Ich würde immer sagen, das ist sozusagen der Maßflug des Elektrochemikers oder der Elektrochemikerin, weil es so schwierig ist, direkt Lithium mit Luft umzusetzen. Und das geht, kann man elektrochemisch machen, hätte eine unglaublich hohe Speicherdichte, ist aber unglaublich schwierig. Das braucht also nochmal jede Menge Durchbrüche, ist heute Forschungsgegenstand, aber nichts, was ich sagen würde, dass in die Praxis in nächster Zeit kommen kann. Ja, und die Natrium-Ionen-Batterie. Man kann Natriumverbindungen konstruieren und entwickeln, die tatsächlich Natrium speichern können, die nicht Nickel und Kobalt enthalten, sondern nur auf Eisen zum Beispiel und Mangan beruhen. Und das sind gut verfügbare Metalle und deshalb natürlich auch wieder angetrieben, auch durch China, die natürlich einen Riesenmarkt haben, werden diese Materialien entwickelt. Und wir versuchen sehr, sehr stark, das natürlich auch als ressourcenunkritische Systeme zu entwickeln. Ja, und dann wird natürlich auch genauso eine Natrium-Schwefel-Batterie funktionieren, bei der man tatsächlich zwei unkritische Elemente nutzt. Zink-Ionen-Batterien sind Forschungsgegenstand, Magnesium-Ionen-Batterien. Für die Chemiker wieder unter Ihnen oder die etwas mehr wissen, sind Zink und Magnesium-Ionen haben zwei positive Ladungen, während das Natrium, das Lithium nur eine positive Ladung trägt. Damit sind die einfach geladenen Ionen einfach mobiler. Sie wechselwirken weniger stark mit ihrer Umgebung und alle zweifach geladenen Ionen sind langsamer und alle Batterien, die damit gebaut werden, sind auch nicht so gut. So, damit bin ich am Ende. Ich denke, was wir sagen können, ist, dass Batterien auf jeden Fall mit ausreichender Speicherkapazität, Sicherheit, Lebensdauer in ausreichender Menge verfügbar sein werden. Die Frage ist, wer liefert sie? Chinesische Lieferanten oder wir selbst, europäische Zellhersteller? Das wird alles davon abhängen, dass wir es schaffen, gute Ressourcenketten, Stoffketten aufzubauen und tatsächlich auch eigene Entwicklungen zu machen. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Nutzfahrzeuge, der LKW, am Ende batterieelektrisch angetrieben wird und nicht mit der Brennstoffzelle, mit Wasserstoff angetrieben wird. Denn der Wasserstoff, den wird man für viele andere Dinge brauchen als sozusagen für den Antrieb, sagen wir, kleinerer Fahrzeuge. Kritisch sind natürlich die Lade- und Netzinfrastruktur. Ich bin mir sicher, dass das alles die Dinge sind, die Sie auch sozusagen bewegen, wenn Sie sich mit Elektrofahrzeugen beschäftigen. Und natürlich der rasche Ausbau der erneuerbaren Energie, um den wachsenden Bedarf dann auch decken zu können, wohlgemerkt. Wenn wir uns heute komplett umstellen würden, würde das 20% unserer jetzt vorhandenen elektrischen Energie ausmachen, die wir nutzen. Das wäre nicht mehr, es ist 20% dessen, was wir jetzt an elektrischer Primärenergie erzeugen. Wir werden eine parallele Versorgungsstruktur natürlich aufbauen, bei der man einfach sehen muss, was ist sinnvoll, ne? Elektrisch, also Stromkabel versus sozusagen Wasserstoffrohr. Und ich bin ganz klar der Meinung, wir werden den Wasserstoff natürlich sehen, aber nicht, bin ganz überzeugt, nicht im PKW. Also das ist sozusagen meine tiefste Überzeugung. Da kann man sich ja darüber diskutieren. Ich danke meinen Teams in Gießen und in Karlsruhe natürlich für eine hervorragende Arbeit. Wirklich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Das war Jürgen Janek mit seinem Vortrag Weiter, schneller, nachhaltiger – Materialforschung für Hochleistungsbatterien. Jürgen Janek hat den Vortrag am 21. März 2023 gehalten, und zwar beim Frühjahrsempfang der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und des Leopoldina Akademie Freundeskreises. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.